8:07 ist es. Sie hören 18:20 im Kontrafunk. 2026, also in diesem Jahr, stehen in Deutschland 5 Landtagswahlen an und die AfD liegt in mehreren Bundesländern ganz gut im Rennen. In Sachsen-Anhalt führt sie die Umfragen an. Deshalb war zu erwarten, dass von der Presse oder doch Teilen der Presse noch irgendetwas ausgegraben und skandalisiert wird. Seit einer Woche ist das Thema nun da. Es heißt Vetternwirtschaft. Es gibt entsprechende Vorwürfe gegen die AfD in Sachsen-Anhalt und auch in Niedersachsen. Und möglicherweise sind diese ja auch begründet. Aber nun versuchen mehrere Medien auch Parteichef Tino Chrupalla etwas in dieser Art anzudichten. Ist das nun eine Schlammschlacht, um die AfD zu beschädigen? Oder müssen sich einzelne Politiker der Partei wirklich Fragen gefallen lassen? Und wie sieht es eigentlich in den anderen Parteien damit aus? Hat dort noch nie der Verwandte eines Parteifreundes einen Job bekommen? All das möchte ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt besprechen. Guten Abend, Professor Patzelt.
Einen schönen guten Abend.
Angefangen hatte alles ja mit einer Recherche des bekannten Medienhauses Korrektiv, das wir ja noch von der Geschichte vom Potsdam-Geheimtreffen her gut kennen, über die AfD in Sachsen-Anhalt war diese Recherche. Dort soll es also sogenannte Überkreuzbeschäftigungen geben, also zum Beispiel ich beschäftige deine Ehefrau und du dafür meinen Bruder oder sowas in der Art. Was ist dran an diesen Vorwürfen in Sachsen-Anhalt? Wie bewerten Sie das?
Auf der Faktenebene scheint es ja genauso zu sein, dass es solche Überkreuzanstellungen gab. Die AfD verweist darauf, dass die ja allesamt auf legalen Verträgen beruhen. Und an der Stelle wird man dann sagen müssen, nicht alles, was legal ist, ist auch politisch vernünftig. Und für eine Partei, die ohnehin unter milde formuliert kritischer Dauerbeobachtung steht, ist es natürlich unvernünftig, legale Dinge zu tun, die der politische Gegner ihr als Quasi-Skandal vorhalten könnte. Infolgedessen sind die Aufforderungen von der Parteibasis an die Parteiführung sehr berechtigt, für Klarheit zu sorgen und Regeln zu schaffen, nach denen dann bei künftigen Wahlkampagnen solche Vorwürfe nicht mehr erhoben werden können, weil es keinen Grund dafür gibt.
Wenn es also nicht gegen Gesetze verstößt, was da einzelne Politiker gemacht haben, aber gibt es vielleicht Regeln im parlamentarischen Betrieb, die die Beschäftigung von Verwandten anderer Abgeordneter verbietet?
Rechtliche Regeln gibt es nicht, aber es gibt sozusagen die Regeln des Anstandes. Ich will das sozusagen an einem vergrößerten Beispiel klar machen. Ich kann mein Familieneinkommen wunderbar steigern, wenn ich als Abgeordneter Familienangehörige von anderen beschäftige und die im Gegenzug meine Familienangehörigen beschäftigen. Das ist alles legal und gleichwohl ist die Absicht eine, die nicht mit dem Leitgedanken vom parlamentarischen Personal zusammenhängt, nämlich der Leitgedanke wäre, das Familieneinkommen zu steigern. Und in diesen Verdacht darf man nicht kommen, sonst geht es einem, wie vor etlichen Jahren, dem CSU-Fraktionsvorsitzenden im Bayerischen Landtag, der beschäftigte doch glatt die eigene Ehefrau, rechtlich völlig einwandfrei, aber das war Bild eines Gesamtsystems von CSU über Kreuzanstellungen und die Karriere dieses Fraktionsvorsitzenden war daraufhin beendet.
Auch der Landesverband Niedersachsen hat ja mit ähnlichen Vorwürfen zu kämpfen. Auch dort ist von Fällen von Seilschaften, familiären Seilschaften die Rede, von persönlicher Bereicherung. Es gibt da regelrechte parteiinterne Feindschaften und Grabenkämpfe. Sogar von einem Geheimbund innerhalb der Partei ist da die Rede. Was ist da aus Ihrer Sicht los bei der AfD in Niedersachsen?
Generell ist das los, was die alte Redensweise auf den Begriff bringt, die da lautet Feind, Todfeind, Parteifreund. In Parteien geht es ja um etwas. Es geht um die Richtung, die eine Partei nimmt. Und es geht, wenn eine Partei vor Wahlerfolgen steht oder in die Nähe von Wahlerfolgen gelangt, es geht um Posten, künftige Macht. Und dass dann natürlich die innerparteilichen Gegnerschaften, das, was man wechselseitig weiß voneinander, dafür genutzt werden, sich durchzusetzen, das liegt auf der Hand. Um ein unverfängliches Nicht-AfD-Beispiel zu nehmen aus der bayerischen CSU, dort gab es eine Münchner Kreisvorsitzende, die, um sich durchzusetzen, den versammelten Vorstandsmitgliedern sagte, gegen jeden von euch gibt es etwas. Und das ist genau die Weise, mit der man innerparteilich miteinander umgeht, wenn es ernst wird. Und darauf muss sich natürlich eine ohnehin inhaltlich nicht vollständig homogene Partei, um es sehr milde auszudrücken, wie die AfD einstellen, dass die Spannungen und Spaltungen vor Wahlkämpfen ausgenutzt werden, wo dann auch entsprechendes mediales Interesse besteht. Das liegt ja auf der Hand und die Lehre ist, man soll solche Dinge am besten von vornherein unterlassen.
Nun hat es nur wenige Tage gedauert und auch AfD-Co-Parteichef Tino Chrupalla, der ja bekanntlich nicht in Sachsen-Anhalt und auch nicht in Niedersachsen, sondern in Sachsen zu Hause ist, der wurde auch mit Vetternwirtschaft in Verbindung gebracht. Er soll in seinen Bürgerbüros in der Lausitz die Ehefrau eines AfD-Landtagsabgeordneten beschäftigt haben. Allerdings sagt Chrupalla selbst, die Frau arbeitet seit 2017 für ihn in Teilzeit, sie ist schwerbehindert und der Ehemann der Frau wurde erst 2 Jahre später, also 2019, in den Landtag gewählt. Umgedreht sei niemand aus der Familie Chrupalla irgendwo bei einem Parteikollegen angestellt. Also wo ist da die Vetternwirtschaft?
Hier ist die Sache auf der Faktenebene beschrieben. Und wer den Vorwurf der Vetternwirtschaft erhebt, der sollte dann 2 Fragen beantworten. Erstens, dürfen Ehemänner, können auch mal Ehefrauen sein, von Leuten, die ein Beschäftigungsverhältnis mit einem anderen Parlamentarier haben, dürfen die nicht für ein parlamentarisches Mandat kandidieren oder es annehmen? Oder die 2. Frage, die zu beantworten wäre, wenn mein Lebensabschnittsgefährte ins Parlament kommt und ich bei einem Abgeordneten beschäftigt bin, muss ich dann kündigen oder muss ich dann damit rechnen, dass mein bisheriger Arbeitgeber mich kündigt, weil ansonsten der Eindruck der Vetternwirtschaft besteht. Indem man die Fragen so stellt, merkt man, was der Hintergrund dieses Vorwurfs ist. Chrupalla hat es doch wahrhaftig gewagt, in seine eigene Partei hin zu sagen, dass selbst wenn diese ganzen Überkreuzbeschäftigungsverhältnisse legal sind, also die Verträge allesamt rechtlich bestandskräftig sind, dass das gleichwohl auf Schwäbisch ausgedrückt ein Geschmäckle hätte. Und das haben ihm offensichtlich innerhalb der AfD sehr viele übel genommen und dafür gesorgt, dass sozusagen die Vetternwirtschaft von Chrupalla selbst, beides jetzt in Anführungsstrichen ausgedrückt, dass diese an die Öffentlichkeit kommt. Das bestätigt also meinen vorigen Satz, die vorige Steigerung, Feind, Todfeind, Parteifreund.
Chrupalla hat jetzt dem Medienhaus Korrektiv eine Abmahnung geschickt. Andere Medien könnten auch noch Abmahnungen bekommen. Nehmen diese Medien das in Kauf, dass sie quasi beim Lügenverbreiten erwischt werden, nach dem Motto, erstmal jemanden mit Dreck bewerfen, irgendwas bleibt schon hängen?
Das wäre eine Möglichkeit, die Sache sich klar zu machen. Ich würde sie aber in einen größeren Kontext stellen. Und der größere Zusammenhang ist der, wann immer Halali auf die AfD geblasen wird, seitens der Anständigen, die ja hier die Jägerschaft darstellen, dann muss ich selbst auch mit ins Horn blasen. Denn ansonsten könnte es ja sein, dass mir der Vorwurf gemacht wird, ich wäre nicht kritisch genug gegenüber Vettern, wirtschaftenden Feinden unserer Demokratie. Es entsteht dann hier sozusagen ein informeller Gruppendruck und der geht dann tatsächlich nicht selten hin bis zur Falschbehauptung von nicht existierenden Tatsachen. Und an dieser Stelle ist es gut, dass sich die AfD rechtlich wehrt und hoffentlich findet es dann auch noch Richter, die nicht nach politischen Opportunitätsgesichtspunkten ihre eigenverantwortlichen Urteile fällen, sondern sich bemühen, wirklich der Sache gerecht zu werden.
Wie schätzen Sie die Wirkung dieser Berichterstattung ein? Also ist den Journalisten, die sich da im Kampf der Guten gegen Rechts wähnen, ein wirklicher Coup gelungen so vor den ersten Wahlen in diesem Jahr? Oder also ist diese ganze Vetternwirtschaftsgeschichte geeignet, beim Wähler ernsthafte Zweifel zu säen?
Das wird davon abhängen, wie die Kommunikation sich entwickelt. In der Regel stürzt ein Politiker ja nicht über einen Fehler, den er macht oder vielleicht gemacht hat, sondern über die Kommunikation, die er anschließend bewerkstelligt. Mir will scheinen, wenn die AfD sagt, nein, nein, das alles ist Hetze und Häme seitens der staatsnahen Medien, es ist alles ganz in Ordnung, ja, dann wird die Kommunikation über die Innereien der AfD weitergehen und weitergehen und nichts mag der Wähler weniger als eine in sich zerstrittene Partei. Wenn die Kommunikation der AfD wäre, zu sagen, ja, diese Verträge sind im Einzelnen zwar rechtsgültig, sie sind aus folgenden Gründen zustande gekommen, wir haben zu wenig vertrauenswürdiges Personal von außen oder so etwas Ähnliches und wir stellen nun fest, wie viele über Kreuzbeschäftigung dieser Art es gibt. Und wir werden parteiintern darauf hinwirken, dass diese Verbindungen aufgelöst werden. Und wir werden auch noch Bestimmungen treffen, nach denen in Zukunft so etwas nicht mehr möglich sein wird. Also, wir haben in der Vergangenheit politisch vorwerfbare Fehler begangen. Die werden wir abstellen. Wenn die AfD so kommuniziert, dann wird das nicht die Kampagne gegen die AfD, also diese Vetternwirtschaftskampagne, stoppen. Aber bei sehr, sehr vielen Leuten wird dann das Weitergehen der Kampagne den Eindruck erwecken, hier geschieht wieder einmal Unrecht, hier wird wieder einmal übel und unfair der AfD mitgespielt. Und das wird der AfD einen weiteren Stimmenzuwachs bescheren. Wie überhaupt bislang sämtliche Aktionen dieser Art der AfD eher genutzt als geschadet haben.
Wenn man die allgemeine Empörung jetzt so liest, dann fragt man sich ja, ob das wirklich jetzt ein Alleinstellungsmerkmal der AfD ist oder ob es Vetternwirtschaft in anderen Parteien noch niemals gegeben hat. Also mir fällt da spontan der Greichen-Clan bei den Grünen ein oder die Amigo-Affäre bei der CSU oder auch andere Affären bei der CSU. Was haben Sie da noch im Köcher? Also Sie haben ja nun den Überblick aus vielen Jahrzehnten Politikwissenschaftler-Tätigkeit. Welche Affären fallen Ihnen da ein?
Ich speichere meistens in meinem Gedächtnis nicht solche Affären oder Affären ab, weil die einfach systematisch nicht erinnerungswürdig sind. Aber es gab eine Liaison zwischen Kommunalpolitikern und parteibefreundeten Mitarbeitern in wichtigen städtischen Gesellschaften immer wieder. Und es gibt sie wahrscheinlich in der Gegenwart auch. Das Alleinstellungsmerkmal der AfD ist ganz gewiss nicht, dass die AfD eine korrupte Partei ist und alle anderen Parteien, die erstrahlen ganz hell im Glanz der Tugend. Das wird zwar vielleicht jetzt so dargestellt, aber jeder Mensch weiß, dass das nicht so ist. Und darum sage ich nochmal, alle diese üble Nachrede oder zumindest übel gemeinte Nachrede wird der AfD mehr nutzen als schaden.
Was ist dran an der Berichterstattung über sogenannte Vetternwirtschaft in der AfD und was könnte das für den Wahlkampf in diesem Jahr bedeuten? Darüber sprach ich mit dem Politikwissenschaftler Professor Werner Patzelt. Ganz herzlichen Dank.